Fritz. Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die Bike-Experten.
Hier ist der Antritt, das Fahrradradio in diesem Internet. Mein Name ist Gerolf Meyer.
Und ich bin Christian Bollert.
Christian, wie geht's dir?
Gut. Gut, ich würde sagen, ich bin relativ fit und freue mich auf Tour de France-Woche. Also ich fahre eine Woche mit Freunden zur Tour de France.
Da war schon wieder der Jan-Ulrich-Move. Ich habe es genau gehört, also der akustische. In welcher Woche?
17. bis 21. oder was, also hier demnächst.
Ja, so quasi die letzte Woche.
Die letzte Tourwoche, genau, kann man auch so sagen.
Richtig. Ja.
Freue ich mich drauf. Fahrradfahren in Alpen, gute Sache.
Könnte ja vielleicht sogar was werden für einen Podcast-Bonus.
Wenn es den Bedarf danach gibt, können wir gerne im August darüber reden. Ja.
Dann schauen wir mal, wie ein großer Sportler sagte. Und vorher gibt es auch noch einen Song, den hast du dir diesmal gewünscht, stimmt's?
Richtig, um mal ein bisschen Abwechslung reinzubringen, nicht immer nur Noel Gallagher und Oasis zu spielen. Liam Gallagher, Wall of Glass, eine absolute Bude. Muss ich mich erst ein bisschen reinhören. Mittlerweile finde ich, ist wirklich ein großartiger Song, Liam Gallagher, jetzt solo unterwegs, ganz offiziell. Kommen wir aber weg von Manchester und nach Berlin. Dort macht der Volksentscheid Fahrrad ja seit einiger Zeit von sich reden. Ziel ist ein Radgesetz für Berlin mit ambitioniertem Infrastrukturprogramm. Die Regierungskoalition hat mittlerweile gewechselt, aber nach Schwarz-Rot entpuppt sich nun auch Rot-Rot-Grün nicht gerade als besonders spritzig, was das Projekt betrifft, sagen zumindest die Leute vom Volksentscheid. Wir sprechen mit Kerstin Stark, einer der Mitinitiatorinnen dieses Volksentscheides.
Und ab geht's in die nächste Stadt. In Düsseldorf ist die Tour de France samt Rahmenprogramm gestartet und Jens Klötzer vom Tourmagazin war natürlich mit dabei, bis nach Vittel, wo Weltmeister Peter Sagan disqualifiziert wurde. Wir sprechen drüber.
Und wir sprechen über ein anderes Thema, diesmal ohne Stadt, aber dafür mit einem Meer. Die Ausfahrt des Monats hat nämlich mit der Ostsee was zu tun oder besser mit einmal drum rumfahren. Eine absolute Entdeckerreise und wie wir finden, schöner Anlass, schöne Geschichte in der Ausfahrt des Monats.
Erstmal geht's aber nochmal um 200 Jahre Fahrrad, denn das Ereignis, das wird im Geburtsländle Baden-Württemberg groß gefeiert, natürlich auch woanders, aber dort besonders, weil dort kommt's her. Was dabei etwas in Vergessenheit gerät, nirgendwo in Deutschland haben es Mountainbiker schwerer als in Baden-Württemberg, denn dort darf man auf Wegen schmaler als 2 Meter nicht legal biken. Trailspaß fällt damit aus und wir sprechen drüber, warum das so ist, mit dem Minister für ländlichen Raum und Verbraucherschutz.
So viel darf man schon verraten, ist ein Herzensthema von dir.
Mountainbiken ist ein Herzensthema von mir. Fahrradfahren ist ein Herzensthema von mir.
Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die Bike-Experten.
In Baden-Württemberg ist vor 200 Jahren das Fahrrad erfunden worden. Karl Dreis ist im Juni 1817 zum ersten Mal mit seiner Draisine von Mannheim nach Schwetzingen und zurückgefahren. Das Ereignis gilt als Geburtsstunde des Fahrrads und wird in diesem Jahr groß gefeiert. Das Land Baden-Württemberg hat dazu extra die Webseite 200 Jahre Fahrrad, wir haben's erfunden, aufgesetzt. Und unter Radkultur Baden-Württemberg feiert man die gelebte Radkultur.
Bei all der guten Laune geht allerdings ein bisschen unter, dass in Baden-Württemberg Mountainbiken auf Trails verboten ist. Denn seit 1995 gilt dort die 2-Meter-Regel, die das Befahren von Wegen schmaler als 2 Meter nämlich verbietet. In der Praxis werden dadurch Fahrten auf Trails und Pfaden illegal und wir möchten wissen, warum das so ist. Dafür sprechen wir jetzt mit dem Minister für ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Haug von der CDU. Schönen guten Tag, Herr Haug.
Guten Tag.
Das Ministerium für Verkehr feiert auf der Webseite Radkultur Baden-Württemberg wörtlich eben genau das, die gelebte Radkultur in ihrem Land. Jetzt gibt's aber Kritiker, die beschweren sich darüber, dass Mountainbiken auf Wegen, die schmaler als 2 Meter sind, in keinem anderen Bundesland in Deutschland verboten ist. Was sagen Sie dazu?
Zunächst mal sage ich, dass wir 80.000 Kilometer Waldwege in Baden-Württemberg haben, auf denen Mountainbiken erlaubt ist. Also Und dann haben wir natürlich, weil wir ein dicht besiedeltes Land sind, dichter besiedelt auch den ländlichen Räumen, haben wir natürlich Nutzungskonflikte und Konkurrenzkonflikte mit den Wanderern. Und das haben wir entschärft. Andere Länder haben andere Regeln. Wir haben so entschärft, dass wir gesagt haben, auf Wegen unter 2 Meter Breite ist Mountainbiken nur dann erlaubt, wenn es speziell ausgewiesene Mountainbike-Trails sind. Und das bewährt sich eigentlich ganz gut.
Nun gibt es aber diese Regelung, also dass es an der Wegbreite festgemacht ist, in keinem anderen Bundesland in Deutschland. Ja, warum ist es so?
Ja, weil wir ein föderalistisches Land sind und weil wir nirgendwo so dichte Besiedlung in den ländlichen Räumen haben wie in Baden-Württemberg. Und weil natürlich der Schwarzwald beispielsweise auch von Wanderern so stark begangen ist wie kein anderes Mittelgebirge und deshalb wir Nutzungskonflikte zwischen den Wanderern haben und den Mountainbikern, wenn die auf zu engen Pfaden oder Wegen sich begegnen oder von hinten heranfahren. Und das haben wir entschärft und das klappt eigentlich ganz gut. Und also ich höre nur hier und wieder Pauschalkritik, aber keine Konkretisierungen. Ich glaube, wer gegenseitig Rücksicht nimmt und sich daran hält und auf den ausgewiesenen Mountainbike-Trails fährt, die wir auch ausgewiesen haben und die dezentral ausgewiesen werden, dann gibt es damit keine Probleme und das hat bisher jetzt in den letzten Jahren anstandslos funktioniert.
Und warum ausgerechnet diese 2 Meter? Also wie kommt man auf diese 2 Meter, auf diese Zahl?
Ich kann auch sagen, 1,95, also 2,5 Meter. Das war halt damals eine, ich habe an der Regelung selber, das war noch vor meiner Amtszeit, nicht mitgewirkt. Aber der entscheidende Punkt ist ja, ich meine, es ging darum, zu definieren, wo treten Nutzungskonflikte auf zwischen Wanderern und Mountainbikern. Und da hat man sich auf 2 Meter geeinigt. Es gab umfassende Anhörungsverfahren und dergleichen mehr. Auf 2 Meter hat man sich damals geeinigt und es funktioniert. Ich meine, bisher muss man sagen, es gibt ein paar militante Mountainbiker, die meinen, man könnte das unterminieren, aber das ist die Ausnahme. Im Regelfall funktioniert es nebeneinander auf den breiteren Wegen anstandslos und auf den schmäleren Wegen fahren die Mountainbiker auf den ausgewiesenen Trails. Das ist kein Problem. Da gibt es auch keine Wanderer oder die Wanderer wissen, dass ein Mountainbiker jederzeit kommen kann. Und ansonsten halt, wie gesagt, dort wo starker Verkehr herrscht, muss man bestimmte Regeln aufstellen. Dass man die in Sachsen nicht aufstellen kann und muss, ist logisch. Dort gibt es halt auch nicht so viele Mittelgebirgswanderer.
Mal zu der Einzelausweisung, die Sie genannt haben. Es ist ja so, dass man faktisch, wenn man unter 2 Meter fährt und das ist nicht einzeln ausgewiesen ist, dass man da in der Illegalität unterwegs ist.
Natürlich.
Und dann ist so eine Einzelausweisung ja auch ziemlich teuer. Also Bayersbronn zum Beispiel, da haben 40 Kilometer Trails, die man dort ausgewiesen hat, 120.000 Euro gekostet und es gibt nicht viel mehr Beispiele als Bayersbronn.
Na gut, es gibt Beispiele in Freiburg, es gibt in Bayersbronn, es gibt weitere in Ausweisung befindliche Trails, wo man sich das überlegt. Aber für Bayersbronn ist ein gutes Beispiel, das ist gut, dass Sie es erwähnen. Dort ist ein Schwerpunkt Tourismus und vor allen Dingen ein Schwerpunkt Tourismus im Wanderbereich und im Wandersektor. Und deshalb hat die Gemeinde selber ein hohes Interesse daran, auch einen Mountainbike-Trail auszuweisen, um einfach eine Entflechtung anbieten zu können. Also ich sage mal, die Initiative, solche Trails auszuweisen, geht meistens nicht irgendwo vom Land aus, sondern geht örtlich von den Gemeinden aus, die selber ein Interesse haben, Konkurrenzsituationen zu entflechten zwischen Wanderern und Mountainbikern.
Jo, und dann müssen die dann für 40 Kilometer 120.000 Euro in die Hand nehmen. Sie haben vorhin die militanten Mountainbiker erwähnt, die einzigen wären, die da Kritik üben. Unser Eindruck ist ein bisschen anderer. Es gibt ja schon verschiedene Ansätze, die 2-Meter-Regel zu ändern. So liegt Ihrem Ministerium ja zum Beispiel im Rahmen der Radstrategie Baden-Württemberg ein Prüfauftrag vor, inwiefern man die Regel bis 2020 abschaffen könnte. Wie weit sind Sie denn da?
Den kenne ich nicht.
Wie ist denn zum Beispiel die Position Ihres Kollegen Herrn Herrmann von den Grünen, des Verkehrsministers?
Wir haben uns im Kabinett einvernehmlich auf diese Regelung verständigt und es gibt keinen Grund, sie zu überarbeiten.
Jetzt haben Sie vorhin angesprochen, dass es militante Radfahrer gibt. Gibt es nicht aber auch militante Wanderer sozusagen? Also müsste man nicht irgendwie gucken, dass man das für beide Seiten vernünftig entschärfen kann?
Natürlich mag es auch militante Wanderer geben oder besonders sensible Wanderer geben. Das ist ja unbestritten. Aber klar ist, dass in dem Fall von dem schneller Fahrenden und von dem Fahrzeug eine größere Beeinträchtigung ausgeht. Und insofern hat man diese Regelung, wie ich meine, verträglich so getroffen. Und ich sage noch einmal, mit Ausnahme weniger militanter Kritiker kenne ich keinen, der diese Regelung ernsthaft bezweifelt.
Aus der Mountainbike-Community gibt es ja aber schon einige, die das kritisieren. Das sind, glaube ich, nicht nur militante.
Die haben natürlich das hätte ich ja auch ein hohes Interesse, dass sie überall fahren können. Aber das ist halt nicht möglich, weil wir halt so dicht begangen sind wie in keinem anderen Mittelgebirge. Und da bitte ich einfach um Verständnis. Und deshalb gibt es diese Lösung in Baden-Württemberg. Das lässt der Föderalismus ausdrücklich zu. Die Koalition hat sich darauf verständigt, die Vorgängerregierung hat sich darauf verständigt, dass wir diese Regelung beibehalten. Und deshalb werden wir sie auch beibehalten.
Gibt es denn für diese erhöhte Gefährdungslage in Baden-Württemberg eine belastbare Datenbasis? Also worauf stützen Sie da diese Annahme?
Das sind Erfahrungsdaten. Und das Ganze ist erfahrungsbasiert. Wir haben da keine umfassenden Aufnahmen gemacht, weil das wiederum ein unverhältnismäßig hoher Steueraufwand bedeuten würde. Da haben wir darauf verzichtet. Es ist objektiv so, dass Wandererverbände und auch die Mountainbikerverbände auf das Ministerium auch selber zugekommen sind, beziehungsweise nach einer Regelung gerufen haben. Und wir haben geregelt, der Gesetzgeber ist nicht zur Rechenschaft verpflichtet, warum er regelt. Das liegt offensichtlich, das liegt auf der Hand. Das ist jedem vernünftigen Menschen nachvollziehbar, warum wir das so geregelt haben. Und deshalb halten wir an dieser Regelung auch fest.
Nun braucht man nicht lang, um rauszufinden, dass also täglich tausendfach Mountainbiker in Baden-Württemberg unterwegs sind, auch auf schmaleren Wegen. Das heißt, ja, das ist ein tausendfacher Rechtsbruch, der da passiert. Der wird aber offensichtlich nicht verfolgt. Ja, wie stehen Sie dazu, dass da so eine Lücke zwischen gesetzlichem Anspruch und der Wirklichkeit besteht?
Wenn Geschwindigkeitsbegrenzungen auf öffentlichen Straßen ausgewiesen werden, werden tausendfach die täglich überschritten. Und es gibt tausendfach täglich Bußgelder, weil sie verfolgt werden, oder aber noch mehr werden nicht verfolgt bzw. werden nicht festgestellt. Bei 2 Millionen Menschen, die täglich bei Sport oder bei Spaziergang Erholung in den Wäldern finden, ist es gar nicht möglich, jedem einzelnen Wanderer oder Mountainbiker eine Überwachungsperson an die Seite zu stellen. Das wollen wir auch nicht. Wir sind ja kein Überwachungsstaat. Und wir machen das dort an besonders neuralgischen Stellen. Die werden auch mal kontrolliert, sporadisch, hin und wieder, stichprobenartig. Aber wir machen keine systematischen Kontrollen und keine Permanentkontrollen. Das haben nämlich unsere Bürger nicht notwendig. Die sind eigenverantwortlich und die wissen schon selber, was sich gehört und was man tun kann.
Kommen wir bei der letzten Frage nochmal zurück zum Eingangsthema. Ist Ihnen denn bekannt, dass in Baden-Württemberg das erste europäische Mountainbike auf den Markt gekommen ist und heute auch immer noch sehr, sehr viele Mountainbike-Firmen ansässig sind und da gutes Geld verdienen?
Also das erste europäische, das weiß ich nicht, aber dass da sehr gutes Geld verdient wird, das ist mir wohl bekannt. Auch nicht nur an Mountainbikes, auch an E-Mountainbikes sind wir Vorreiter in der Fragestellung. Aber das ändert alles nichts an der Tatsache, dass wir für eine Entflechtung des Verkehrs zwischen Wanderern und Mountainbikern eintreten und dass wir das eben geregelt haben auf die besprochene Art und Weise und dass diese Regelung im Prinzip auch keine unzumutbaren Regelungen umfasst, sondern das ist alles zumutbar und jeder, der auf Rücksichtnahme bedacht ist, hält sich auch dran.
Aber was meinen Sie denn, wo diese Firmen zum Beispiel ihre Testfahrten durchführen?
Die haben im Zweifelsfall auch eigene Trails, wo sie dann ihre Räder testen.
Ist eine interessante Perspektive. Zum Schluss noch die Frage, sehen Sie die Möglichkeit, dass sich in naher Zukunft an der 2-Meter-Regel in Baden-Württemberg was ändert oder ist das aus Ihrer Sicht in Stein gemeißelt?
Nein, es gibt keinen Änderungsbedarf und wir werden auch nicht ändern.
Das sagt Peter Haug, Minister für ländlichen Raum und Verbraucherschutz in Baden-Württemberg. Und ich sage vielen Dank für das Gespräch.
Bitteschön.
Danke.
Schönen Tag, Herr Mayer.
Menschen harmonieren miteinander in Gesprächen. Menschen interessieren sich füreinander, andere tun das schon längst nicht mehr. Menschen respektieren aneinander.
Und wer das nochmal nachlesen möchte, einfach mal Radstrategie Baden-Württemberg googeln, das PDF öffnen und auf Seite 156 nachlesen. Prüfung der Weiterentwicklung des Landeswaldgesetzes im Hinblick auf die Fahrradfreundlichkeit steht dort geschrieben. Umsetzung bis 2020. Akteur unter anderem das Ministerium für ländlichen Raum und Verbraucherschutz.
Das liegt dem Gerolf ganz, ganz offensichtlich nahe. Die Petition zur Streichung der 2-Meter-Regel haben 2013 übrigens über 58.000 Unterstützende unterschrieben.
Und wenn das alles, wie genannt, militante Kritiker sind, dann hat das Land tatsächlich ein Problem. Schade, dass im Geburtsland des Fahrrads so mit dem Thema umgegangen wird, was für ein Potenzial da eigentlich drin liegt.
Wobei man aber auch fairerweise sagen muss, dass es auch in anderen Bundesländern Probleme mit der Fahrradfreundlichkeit oder auch dem Weg dahin gibt. In Berlin haben die Leute mit dem Volksentscheid Fahrrad ja da einiges zu kritisieren und immer noch viele Forderungen an die Landespolitik.
Kerstin Stark bringt uns auf den neuesten Stand.
Antritt. Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die Bike-Experten.
Der Volksentscheid Fahrrad hat Berlins Politik in den letzten Monaten und Jahren ordentlich aufgemischt. Mit dem Ziel eines Radgesetzes haben die Initiatoren an die 100.000 Unterschriften gesammelt und die Berliner Regierung damit ordentlich unter Druck gesetzt. Die Große Koalition aus CDU und SPD ist inzwischen von einem Bündnis aus SPD, Grünen und Linkspartei abgelöst worden. Die Verkehrssenatorin Regine Günther sitzt für die Grünen im Senat.
Gute Voraussetzung für die Umsetzung eines Radgesetzes, möchte man vielleicht meinen. Doch trotzdem hapert es aus Sicht der Initiative bei der Umsetzung. Über den aktuellen Stand auf dem Weg zu einem Berliner Radgesetz sprechen wir mit Kerstin Stark vom Volksentscheid Fahrrad. Sie ist eine der Mitinitiatorinnen und verhandelt mit den Politikern. Ich sage schönen guten Tag, Frau Stark.
Guten Tag.
Inzwischen wird die Hauptstadt ja rot-rot-grün regiert und die beteiligten Parteien wollen die Forderungen des Volksentscheides in einem Mobilitätsgesetz umsetzen. Das steht zumindest so im Koalitionsvertrag. Was kritisieren Sie denn?
Also wir kritisieren erstmal, dass es nicht in der Geschwindigkeit vorangeht und auch nicht die Priorisierung klar erkennbar ist, was das Zustandekommen, das erfolgreiche Verabschieden des Gesetzes noch in diesem Jahr betrifft.
Woran liegt es aus Ihrer Sicht?
Wir vermissen juristische Unterstützung oder vor allem insgesamt auch eine Prozessmanagement-Unterstützung, mehr Ressourcen, die eben auch in den Prozess einfließen, in den Radverkehrsdialog. Das haben wir bereits im März angemahnt und jetzt kommt eben auch die Verwaltung dazu oder die Führung des Radverkehrsdialogs, vor allem Herr Kirchner, dazu, das zu erkennen. Und jetzt aktuell wird eigentlich weitgehend hinter verschlossenen Türen ein Referentenentwurf weiterentwickelt, der schon aus der Verhandlungsrunde hinaus entstanden ist im April nach den Osterferien. Und der bekommt jetzt eben den juristischen Feinschliff, den er schon hätte vorher haben können, wenn eben die Ressourcen gleich zur Verfügung gestellt worden wären, wie wir das eben gefordert haben.
Sollte nicht eigentlich auch bis Ende Juni ein Gesetzesentwurf vorliegen?
Ja, also von diesem Zeitplan sind wir mittlerweile abgerückt. Das ist eben ein weiterer Kritikpunkt, dass ein Zeitplan nach dem anderen passé ist und eigentlich auch keine richtige Begründung dafür geliefert wird. Wir als Initiative und auch eben mit dem ADFC zusammen haben auch immer wieder in den Verhandlungen darauf gedrungen, dass verbindliche Zeitmarken und oder Meilensteine gesetzt werden und dann eben auch eingehalten werden. Und da gab es immer gleich gewissen Widerstand, dass man sich eben darauf nicht wirklich festlegen wollte. Aber wir sagen eben, dass es ein Problem ist. Wenn man ein Ziel hat, dann fällt es auch einfacher, die nötigen Schritte zu finden, um dieses Ziel zu erreichen. Und wenn man es dann nicht erreicht, dann muss man eben begründen, warum nicht.
Die aktuelle Verkehrssenatorin Regine Günther sitzt für die Grünen im Senat. Da erwartet man eigentlich, dass die mit ihnen an einem Strang zieht. Tut sie das denn?
Ja, also von der Seite der Grünen und von der Seite der Senatsverwaltung Umwelt, Verkehr und Klima wird immer wieder betont, dass wir uns in den Zielen einig sind und dass wir sehr wohl an einem Strang ziehen. Das Problem ist, dass die Ziele nicht so klar definiert sind offenbar. Also unser Ziel ist, ein gutes Radgesetz auf den Weg zu bringen. Das ist das gleiche Ziel, was auch die Frau Günther hat. Da bin ich überzeugt. aber wie man da hinkommt, da haben wir unterschiedliche Vorstellungen und wir haben vor allem auch unterschiedliche Vorstellungen davon, wie der Prozess gestaltet werden muss, damit das auch gelingen kann. Also nur ein Lippenbekenntnis bringt uns nicht weiter, sondern wir brauchen verbindliche Zeiträume, verbindliche Meilensteine und dann eben auch das entsprechende Durchgreifen in der eigenen Verwaltung, damit die Ziele dann auch so erreicht werden.
Bewegt sich dann an anderer Stelle was? Also bekommen Sie Zuspruch von anderen Politikern oder Politikerinnen, von denen Sie es vielleicht nicht erwartet haben?
Nein, das bekommen wir bisher eigentlich auch nicht.
Was
also ich würde sagen, dass schon die rot-rot-grüne Koalition, also auch die alle, die in der Verhandlungsrunde dabei sitzen, die beiden Abgeordneten von der SPD und die Grünen schon auch die und auch vor allem die Linke die wichtigsten Partner sind und die müssen das dann letztlich auch durchbekommen.
Was würden Sie denn daraus schlussfolgern? Also wie gehen Sie jetzt weiter vor als Initiative? Sie sitzen ja da mit am Verhandlungstisch.
Ja, momentan sind wir weitgehend ausgesperrt aus den weiteren Prozessen. Wir haben uns Ende Juni zum letzten Mal getroffen. Im August wird dann erst wieder der nächste Termin sein, wo wir uns zur Verhandlungsrunde treffen. Wir erleben gerade, dass eigentlich dieser Referentenentwurf, der weiter, also auf Basis des alten Referentenentwurfs, den wir auch als Initiative veröffentlicht hatten, dass der weitgehend eben hinter verschlossenen Türen passiert. Und unser Ziel neben der Verabschiedung oder der Erarbeitung eines gemeinsamen Referentenentwurfs ist auch die Mitbestimmung oder Miterarbeitung einer Verwaltungsvorschrift, des sogenannten Radverkehrsrahmenplans, ein wesentlicher Punkt, warum wir überhaupt bei der Stange geblieben sind bei den Verhandlungen, weil nämlich hier Dinge detaillierter und konkreter geregelt werden können, auch solche Dinge, die eher im Konflikt mit der SDVO stehen könnten. Und deswegen ist es für uns ein wichtiges Anliegen, da möglichst viel Einfluss zu bekommen, um Qualitätsstandards und Zeithorizonte festzuregeln.
SDVO vielleicht nur als Erklärung, die Straßenverkehrsordnung. Der Volksentscheid Fahrrad setzt sich für ein Radgesetz in Berlin ein und ist mit der Umsetzung durch die rot-rot-grüne Koalition nicht zufrieden. Über den aktuellen Stand haben wir mit Kerstin Stark vom Volksentscheid Fahrrad gesprochen. Sie ist eine der Mitinitiatoren und verhandelt mit den Politikern. Wir reden in der Podcast-Version jetzt gleich noch weiter mit ihr über das Thema Berlin und wie es da weitergehen kann. Sagen aber an dieser Stelle schon mal vielen Dank für das Gespräch.
Danke auch.
Und damit sind wir auch schon im Podcast und sprechen weiter mit Frau Stark. Der Verein hinter dem Volksentscheid Fahrrad, der hat sich umbenannt vom Netzwerk Lebenswerte Stadt zum Changing Cities e.V. Das klingt nicht mehr nur nach Berlin und hat so einen internationalen Touch. Was steckt dahinter?
Ja, also das hat natürlich auch einen Aspekt, dass wir einen Namen finden wollten, der möglichst auch in anderen Ländern funktioniert oder auch eben nicht nur im deutschsprachigen Raum. Wir haben auch in Berlin immer mehr englischsprachige oder nicht deutschsprachige Menschen. Deswegen ist es wichtig, dass wir einen Namen haben, den alle verstehen können, damit er auch wiederholt und geprostet werden kann ohne Zungenbrecher.
Hat er auch eine programmatische Seite?
Also allein schon der Name Lebenswerte Stadt hat schon in die Richtung gewiesen, in die wir gehen wollen mit dem Verein. Also es geht darum, nicht nur den Verkehr zu betrachten, sondern insgesamt, wie Verkehr auch auf die Stadt wirkt. Wir wollen den öffentlichen Raum schöner gestalten. Wir wollen, dass es eine bessere Luft gibt, dass die Leute sich frei bewegen können und eben nicht immer von den Blechkarossen gehindert werden oder auch gefährdet werden. Und Changing Cities geht eben nochmal in die Richtung, weiter vielleicht diesen Wandel in den Vordergrund zu stellen.
Wenn man sich für das Thema Fahrradfahren interessiert, dann konnte man in den letzten Tagen und Wochen vom Radentscheid Bamberg lesen, der ziemlich erfolgreich an den Start gegangen ist. Inwiefern hat denn das was mit Berlin zu tun und Ihrem Verein?
Ja, wie ich schon sagte, wir wollen auch andere Initiativen in ganz Deutschland ermutigen, sich an diesem Wandel zu beteiligen und in ihren Städten dafür zu sorgen, dass Fahrradfahrer und ÖPNV-Nutzer und zu Fuß gehende gleichermaßen teilhaben können an dieser Stadt. Und insofern hat das was eben auch damit zu tun. Wir haben viele Erfahrungen gesammelt als Initiative im Laufe der letzten anderthalb Jahre. Und dieses Wissen und Techniken und Erfahrungen wollen wir eben weitergeben an andere, damit die nicht die gleichen Fehler machen müssen wie wir.
Das heißt, Sie arbeiten mit den Leuten aus Bamberg zusammen?
Richtig, wir arbeiten mit denen aus Bamberg zusammen.
Apropos Zusammenarbeit, welche Unterstützung erfahren Sie eigentlich aus der Fahrradbranche und sind Sie damit zufrieden?
Das ist ein Themenbereich, mit dem ich selber nicht so viel zu tun habe. Was ich nur weiß, ist, dass wir mit der Fahrradbranche schon auch immer wieder zusammenarbeiten, aber wir uns, glaube ich, auch eine intensivere Unterstützung seitens der Fahrradbranche erhoffen würden. Ich glaube, in der Fahrradbranche ist es noch nicht so ganz angekommen, welche Vorteile es haben kann, wenn mehr Leute Fahrrad fahren.
Kommen wir zu einem anderen Thema, was auch immer wieder für Aufsehen sorgt. In den letzten anderthalb Jahren sind allein im Berliner Straßenverkehr mehr als 20 Radfahrer und Radfahrerinnen ums Leben gekommen. Welchen Einfluss hat denn das auf Ihre Ziele? Beeinflussen diese Todesfälle die öffentliche Meinung?
Ich weiß nicht, ob die öffentliche Meinung dadurch beeinflusst wird. Das ist, glaube ich, insgesamt so. Wenn Menschen im Verkehr sterben, vor allem völlig Unbeteiligte, dann ist die Entrüstung und auch das Entsetzen immer groß. Wir versuchen durch Mahnwachen zusammen mit dem ADFC, der dann Geisterräder aufstellt an den Stellen, an denen Fahrradfahrer zu Tode gekommen sind und getötet worden sind, versuchen wir Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken. Letztlich, um eben auch nochmal darauf hinzuweisen, auch den Druck zu erhöhen für die Politik, dass sie endlich eine ordentliche, sichere Infrastruktur auf die Straße bringt. Wir als Initiative setzen uns eben ein für vom Autoverkehr getrennte Radwege. Und das ist eben auch eines der wesentlichen Verhandlungsziele, die wir uns auf die Fahnen schreiben, dass geschützte Radwege eben als Standardlösung angekommen sind und auch im Gesetz manifestiert werden sollen.
Dann kommen wir vielleicht noch mal als allerletzten Punkt zurück zu den Verhandlungen. Müssten Sie nicht eigentlich auch relativ entspannt sein und sagen, naja, da passiert ja jetzt mal was und man muss der Politik auch ein bisschen Zeit geben? Also sind Sie vielleicht auch ein bisschen zu pushy, würde man neudeutsch sagen, und müssten der Politik einfach ein bisschen Reaktionszeit einräumen?
Ich denke nicht, dass wir zu pushy sind, sondern dass es unsere Aufgabe als Initiative auch ist, der Politik klarzumachen, dass es wichtig ist, dass dieses Gesetz nicht irgendwann kommt, sondern dass es möglichst schnell kommt. Und dieses möglichst schnell ist mittlerweile eben Ende des Jahres. Wir hatten ja vorher schon mal erhofft, dass es früher gehen würde. Mit jedem Monat und mit jedem Jahr erst recht vergeht eine Zeit, in der eben keine ordentliche Infrastruktur auf die Straße gebracht werden kann, weil auch das dauert. Selbst wenn das Radgesetz da ist, wird ja nicht von heute auf morgen plötzlich Berlin zur Fahrradstadt erstrahlen, sondern es wird dann auch weitere Monate, Jahre dauern, bis dann die ersten Radwege auch wirklich auf die Straße kommen. Das heißt, jeder weitere Monat, der sinnlos verstreicht, bedeutet weiter keine bis veraltete Infrastruktur und bedeutet auch, dass sich alles nach hinten verschiebt, die ganze Umsetzung des Radgesetzes. Und wir haben einfach nicht so viel Zeit, weil auch die Wahlen irgendwann wieder anstehen und dass diese Koalition weiter an der Regierung bleibt, ist ja mehr als ungewiss. Und es ist wichtig, dass möglichst schnell ganz viel auf die Straße kommt, damit auch die Berliner und Berlinerinnen erkennen, wie gut das ist und möglichst viele auch aufs Rad dann schon umsteigen, sodass dann auch eine andere Regierung, die vielleicht weniger radverkehrsfreundlich ist als die jetzige, das nicht einfach wieder umdrehen kann.
Das sagt Kerstin Stark vom Volksentscheid Fahrrad. Sie ist eine der Mitinitiatorinnen und sitzt mit am Verhandlungstisch mit der Verwaltung. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke auch.
Aus Fahrradfahrerperspektive muss man natürlich hoffen, dass sich das nicht aufhalten lässt. Die Frage ist tatsächlich wohl nur, wann es kommt.
Ja, aber dass das Projekt in andere Städte abstrahlt, das spricht schon dafür. Und da ist ja auch eine Entwicklung zu spüren und die Leute, die haben schon langen Atem.
Wie wir am Beispiel Bamberg gehört haben. So einen gewissen Abstrahleffekt gibt es ja wohl auch bei der Tour de France oder zumindest hofft man drauf in Düsseldorf.
Ja, Jens Klötzer vom Tourmagazin ist dabei gewesen und hat auch die Ereignisse rund um den Sprint in Vittel miterlebt.
Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die Bike-Experten.
Im Juli ist Tour de France Zeit und in diesem Jahr ist der Auftakt des wohl größten Radrennens dieser Welt besonders interessant, denn wie viele andere und auch wir berichtet haben, ist die Tour in Düsseldorf gestartet. Zeitfahren, Kraftwerkkonzert und der Start der zweiten Etappe haben in Düsseldorf am Rhein stattgefunden und danach ging es über Belgien und Luxemburg in Richtung Frankreich.
Bis nach Vittel ist unser Technikauskenner Jens Klötzer vom Tourmagazin mit dabei gewesen und der hat alles mitbekommen. Den Auftakt in Düsseldorf, die ersten Etappen bis nach Vittel, wo Weltmeister Peter Sagan nach einer Kollision mit Mark Cavendish vom Rennen ausgeschlossen wurde. Und Jens ist dicht dran gewesen und dementsprechend hat er auch einiges zu erzählen. Wir rufen also an, jetzt in der Tourredaktion in München.
Klingeln bei Klötzer. Die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM.
Tourredaktion Jens Klötzer, schönen guten Tag.
Hallo Jens.
Hallo aus München.
Wir gehen heute also mal umgekehrt chronologisch vor, beginnen mit deiner Abreise von der Tour de France. Du hast nämlich am selben Tag die Abreise gestartet wie Mark Cavendish und Weltmeister Sagan, die beim Zielsprint in Vitellia kollidiert sind. Cavendish hat sich dabei die Schulter gebrochen, musste aufgeben. Sagan ist in einer durchaus umstrittenen Entscheidung disqualifiziert worden. Wie hast du das vor Ort erlebt? Hast du es selbst auch gesehen?
Ja, ich habe es schon gesehen, leider nur auf dem Bildschirm, weil wir nicht direkt an die Ziellinie dürfen. Aber ich habe mir es natürlich auf dem Bildschirm genau angeguckt. Ich habe sie dann nach dem Zieleinlauf auch noch vorbeifahren sehen und gesehen, wie sie aussahen, teilweise nach dem Crash. Ziemlich übel. Und ja, Riesendiskussion natürlich, also nicht nur irgendwie unter den Fans, sondern auch im Fahrerlager, unter den Journalisten. Jeder hat dazu irgendwie eine Meinung gehabt, die sich dann auch stündlich quasi teilweise geändert hat. Aber ja, die Entscheidung ist gefällt. Der Weltmeister nimmt nicht mehr an der Tour de France teil. Und ja, schade für das Rennen, aber nicht mehr rückgängig zu machen, leider.
Wie beurteilst du das denn? Ist die Disqualifikation gerechtfertigt?
Also meine persönliche Meinung, nein. Der Sagan ist da ja vielleicht eine blöde Linie gefahren. Man kann ihn dafür bestrafen. Dafür gibt es auch Beispiele aus der Vergangenheit, so Punktabzug, Zeitstrafe, weiß ich nicht. Aber dass es jetzt eine vorsätzliche Tätigkeit war, das sehe ich so nicht. Und für mich auch eine überstürzte Juryentscheidung. Man kann ein bisschen nachvollziehen, wie es dazu gekommen ist. Also die Jury hat am Ende auch nur die Kamerabilder und da gibt es zwei Perspektiven und die sind beide nicht ganz optimal. Also wir haben eine, die von vorne auf die Zielgerade schaut und mit so einem riesigen Teleobjektiv, was den Nachteil hat, dass es die Abstände total verzerrt und so staucht und man deswegen nicht genau sieht, in welcher Position befinden sich die beiden Fahrer oder auf welcher Höhe. Und da könnte man vermuten, vom ersten Anblick an, dass dieser ausgefahrene Ellenbogen vom Sagan tatsächlich zum Sturz geführt hat. Es gibt noch eine zweite Perspektive vom Helikopter von oben. Die hat den Nachteil, dass im Moment des Erstkontaktes, also im Schlüsselmoment, die Fahrer da genau unter einem Baum durchfahren und man sie deswegen nicht sieht und man dann eigentlich erst den Ausgang da sieht. Schaut man das sich jetzt mal genau an, so Bild für Bild und die Reihenfolge, dann kann man, glaube ich, ziemlich gut erkennen, dass der Cavendish der Erste war, der dort gedrängelt hat mit seinem Kopf und versucht hat, sich dort Platz zu machen. Den ausgefahrenen Ellbogen, wenn man Sagan-Fan ist, könnte man das noch als Ausgleichsbewegung werten, dass er irgendwie versucht, Balance zu halten, weil er berührt worden ist von der rechten Seite. Es kann auch sein, dass er im Affekt irgendwie so einen Ellbogen ausgefahren hat, aber in dem Moment lag der Cavendish eigentlich schon in der Bande und hat den Sturz quasi selber verursacht. So war es jetzt für mich keine grob unsportliche Tätigkeit, sondern ein ganz normaler Rennunfall. Man kann ihn dafür bestrafen, wie gesagt, aber man hätte ihn meiner Meinung nach im Rennen lassen sollen. Das war zu hart.
Wir hier haben natürlich darüber auch intensiv diskutiert, übrigens nicht allein, sondern in der Redaktion gab es auch noch den einen oder anderen, der auch eine Meinung dazu hat. Für mich persönlich ist es so ein bisschen der Beweis, dass der Videobeweis doch eben nicht so hundertprozentig taugt. Ne? Im Fußball kommt das auch immer mal wieder vor. Es gibt immer noch beide Seiten, beide berufen sich auf den Videobeweis und so ganz eindeutig klar ist es immer noch nicht.
Ja, das stimmt, wobei man, ja, wie gesagt, es gibt jetzt auch einen ungünstigen Videobeweis, der nämlich einiges verdeckt. Hätte dieser Baum da nicht gestanden, hätte man es vielleicht besser gesehen und die Juryentscheidung wäre möglicherweise anders ausgefallen. Also das bringt schon was, dass man sich die Bilder dann nochmal genau anguckt, als wenn man jetzt nur irgendwie vom ersten Eindruck her sofort eine Entscheidung fällt. Ich finde, die Jury hätte vielleicht auch sich ein bisschen länger Zeit nehmen sollen. Also sie haben ja dann irgendwie noch eine ganze Nacht und einen ganzen Vormittag Zeit gehabt, um eine Entscheidung zu fällen und eben vielleicht noch im Rennen zu lassen. Sie haben sich aber dafür entschieden, dass nur, ich glaube, so 2 Stunden nach Zieleinlauf die Entscheidung bekannt zu geben, dass er disqualifiziert wird. Da hätte man vielleicht noch ein bisschen genauer hinschauen können.
Dann kommen wir noch zu einem Aspekt des Themas. Mark Cavendishs Team Dimension Data hat ja nach dem Zielsprint ziemlich selber darauf hingewirkt, dass die ursprüngliche Zeitstrafe gegen Sagan verschärft worden ist. Die Disqualifikation ist sehr deutlich verlangt worden, offenbar von Teammanager Rolf Aldag. Was hältst du davon? Ist das verständlich, wenn jemand dann im Krankenhaus liegt?
Das ist verständlich. Also da sind natürlich auch Emotionen dabei, irgendwie eine Wut. Die haben sich viel ausgerechnet mit dem Sprinter Mark Cavendish, der da durchaus Chancen gehabt hat, ins grüne Trikot zu fahren und das auch mit nach Hause zu nehmen. Und ja, das muss man als Team machen einfach, dass man da so viel wie möglich rausholt. Und klar, da kochen natürlich auch die Emotionen hoch. Da ist der wichtigste Mann im Team so rausgekegelt worden und dass man da nach schärferen Strafen verlangt, das ist ganz normal. Dass die Jury dem so schnell nachgekommen ist und sich das nicht genauer angeguckt hat, das kann man kritisieren. Auch, dass sie die Entscheidung, das ist leider so üblich, ohne Anhörung des Übeltäters sozusagen stattfindet. Das kann man auch kritisieren. Also man sollte da eigentlich beide Seiten hören und sich danach entscheiden. Aber ja, das ist halt so und dafür gibt es leider schon ein paar Beispiele. Dieses Mal fällt es halt wirklich krass aus, weil es so einen prominenten Fahrer trifft, nämlich den Weltmeister, der von der größten Rundfahrt der Welt ausgeschlossen wird. Und ja, weil das eben auch ganz viele Zuschauer und eben auch im Fahrerlager Riesendiskussionen verursacht.
Ja, vielleicht sollten auch alle erstmal sich noch die Videobilder anschauen, ohne die man es nämlich gar nicht so richtig beurteilt hätte können. Also, ne? Beziehungsweise man kann ja die Meinung haben, nachdem so ein Sturz passiert, ich habe das auch gesehen, es sieht erst aus wie ein Ellenbogenkick, aber je mehr man das anschaut, je mehr Perspektiven man sieht, umso klarer wird es, dass es das halt nicht so ganz klar ist. Und ich finde es dann schon noch eine andere Qualität, sich hinzustellen, zu sagen, so, der muss jetzt raus.
Ja, klar. Also da gibt es ja auch ein prominentes Beispiel noch von diesem Tag. Der André Greipel, der in der Gruppe mitgesprintet ist, der das im Augenwinkel gesehen haben muss und der sich sofort nach Zieleinlauf dazu geäußert hat, gesagt hat, Peter Sagan ist nicht mehr mein Freund und er gehört vom Rennen ausgeschlossen, der nur, ich glaube, so 1,5 oder 2 Stunden später seine Meinung geändert hat, öffentlich sich entschuldigt hat bei Peter Sagan, gesagt hat, ich sollte mir die Bilder anschauen, bevor ich was sage. Und der offenbar eben auch vom genauen Hinschauen überzeugt worden ist, dass den Sagan die Schuld nicht trifft.
Genau hinschauen an der Ziellinie, in der Boxengasse und überhaupt sonst, wenn man auf dem Rad unterwegs ist. Dafür plädiert Jens Klötzer vom Tourmagazin aus München. Wir haben diesmal noch nicht mit ihm über Technik gesprochen, die er bei der Tour de France beobachtet hat. Aber das werden wir gleich tun in der Podcast-Version dieses Gesprächs. Wir sagen aber an dieser Stelle schon mal vielen Dank für deine Schilderung, Jens.
Ja, danke für den Anruf.
Und damit sind wir auch schon im Podcast.
Jens atmet schon schwer.
Jens, ja, ist eine längere Etappe heute, aber er muss auch immer so ein bisschen gefordert werden. Das ist schon okay, ich kenne ihn. Ja, ja, und du hast ja den Tourtross jetzt 4 Etappen lang begleitet in deiner Funktion als Technikredakteur beim Tourmagazin. Was ist dir denn technisch in diesem Jahr aufgefallen?
Wie immer gibt es ein paar neue Räder, die so im Umfeld der Tour de France präsentiert werden. Das nutzen so Hersteller natürlich auch gerne als prominente Bühne, weil so viel Presse vor Ort ist. Aber das ist nicht das Aufregerthema. Also ich glaube, das, was so die meisten Diskussionen oder auch den größten Neuheitenwert hat, das sind Scheibenbremsen bei der Tour de France. Also wir haben sie zum ersten Mal gesehen, offiziell im Renneneinsatz, noch so mit einer Art Ausnahmegenehmigung. Ja, es ist immer noch so irgendwie so eine Testphase und es sind nur vereinzelte Fahrer. Also insgesamt haben wir 3 Teams, wo wir so ein Rad gesehen haben und dort immer nur jeweils ein Fahrer. Also bei Sunweb steht ein neues Giant, ein komplett neues Rad, das der Michael Matthews fährt. Wir haben bei Katjuscha Scheibenbremsen, die haben 5 Räder dabei in verschiedenen Größen und dort will angeblich jeder Fahrer mal damit fahren. Tatsächlich haben wir bisher auf jeder Etappe da einen Fahrer damit gesehen. Und wir haben als, glaube ich, prominentestes Beispiel den Marcel Kittel, der ein Rad mit Scheibenbremsen fährt und damit die 2. Etappe gewonnen hat. Also die Räder sind sogar siegfähig. Das ist, glaube ich, das Thema, wo die meisten Leute drüber diskutieren und wo die meisten Augen drauf gerichtet sind, was die Technik angeht. Funktioniert das? Wie ist es im harten Renneinsatz? Und ja, offensichtlich funktioniert es gut.
Ja, ein bisschen Wahnsinn, wie lange man darüber diskutiert.
Ich kann es auch, deswegen, ich kann es gar nicht glauben, so ein bisschen von außen, dass immer noch über diese Scheibenbremsen diskutiert wird.
Der konservative Radsport, ich glaube, Scheibenbremsen am Rennrad waren das Thema auch schon beim ersten Klingeln bei Klötzer.
Richtig,
das stimmt. Ja.
Das haben wir schon mal gemacht.
Ja, ein paar Jahre her.
Die Geschichte ist auch noch lange nicht zu Ende erzählt. Also die Fahrer, die fahren diese Räder jetzt auch nicht auf allen Etappen. Da kann man sich natürlich fragen, warum. Der Grund ist ganz einfach, wir haben die Räder gewogen, die wiegen über 1 Kilo mehr. Und das heißt, auf den Bergetappen, wo es dann irgendwie lange bergauf geht, da setzen die sich da auch nicht drauf, sondern lassen sie stehen, sondern die fahren sie nur, wenn es wirklich flach bleibt und das Gewicht quasi keine Rolle spielt. Und was die Teams halt auch haben, ist ein ganz einfaches logistisches Problem. Wenn sie jetzt mit Felgenbremsen und mit Scheibenbremsen gleichzeitig im Rennen fahren, das geht bei den Dachträgern los, wo die Räder nicht drauf passen, wo die Ersatzlaufräder nicht drauf passen und hört in speziellen Rennsituationen auf, wenn jetzt irgendwie 2 Fahrer in einer Ausreißergruppe sind und 2 verschiedene Räder haben. Der der Helfer kann seinem Kapitän nicht helfen, wenn der irgendwie einen Defekt hat und solche Sachen. Das sind Diskussionspunkte, die da viel diskutiert werden und die es noch länger gehen wird. Klar.
Ja, Scheibenbremsen, haben wir eben schon gesagt, haben wir schon viel diskutiert. Wird auch irgendwie noch weitergehen? Ich habe sogar auch ein Zeitfahrrad gesehen mit Scheibenbremsen beim Prolog.
Ja, das stimmt. Ja, das kam eigentlich nur zufällig zum Einsatz bei Cannondale. Die sind eigentlich alle auf Rädern mit Felgenbremsen gestartet. Einfacher ist dann gestürzt im Regen, in einer Kurve ist er weggerutscht und das Teamfahrzeug, was hinterher fuhr, hatte auf dem Dach nur ein Scheibenbremsenrad als Ersatz und da ist er mit Scheibenbremsen weitergefahren.
Ja, und dann die Fortsetzung meiner Frage von eben, dass wir hier nicht nur über drei neue Radmodelle und Scheibenbremsen wieder reden. Gibt es denn so eine Tour de France Bastellösung, die du gesehen hast, wo man wieder sagt, das ist irgendwie cool, wieder Hightech und so
Gaffertape.
Hightech und Gaffertape zusammenkommen. Hast du sowas gesehen?
Leider gibt es sowas immer seltener. Also die Räder sind zunehmend so sponsorenkonform aufgebaut, was aber auch damit zu tun hat, dass das Zeug immer besser funktioniert, so im Zusammenspiel und man kaum irgendwie Möglichkeiten findet, noch zu tunen. Und B, einfach immer mehr mediales Interesse da ist, beziehungsweise die Kameras immer näher rangehen und auch die Fernsehbilder mal hochauflösender werden.
Und
da ist es
natürlich. Und auch so Technikredakteure von der Tour.
Ja, genau, die da mit dem Teleobjektiv rangehen. Und da ist es natürlich im Sponsoreninteresse, dass sowas nicht auftaucht. Trotzdem sieht man sowas ab und zu. Es gibt einen Fahrer im Feld, der Adam Hansen, australischer Rennfahrer, beim Team Lotto Soudal, der ja dafür bekannt ist, sich so seine eigenen Lösungen zu schaffen. Und bei dem habe ich was gesehen, der hat ja eine nicht ganz konforme Kurbel. Er hat eine Kurbel, die ist, glaube ich, 185 mm lang. Also normal sind Kurbeln so zwischen 170 und 175 mm lang und er will eben besonders lange Kurbeln fahren, die sein Sponsor jetzt so nicht anbietet. Und das war eine alte Specialized-Kurbel, die, glaube ich, ja vielleicht so 10 Jahre alt ist oder so, die er mit Sandpapier abgeschliffen hat, damit man den Namen nicht mehr sieht und die an sein Rad gebaut hat. Aber wie gesagt, leider sowas sieht man immer seltener und vor allen Dingen nicht bei den prominenten Fahrern, deren Räder ja besonders oft abgelichtet werden, sondern eher so bei Wasserträgern, Helfern, wo sich die Medien nicht so dafür interessieren. Ab und zu findet man sowas schon.
Stichwort besondere Aufmerksamkeit und Medien, das trifft wohl auch auf Düsseldorf zu, denn viele haben geguckt, nach 30 Jahren überhaupt mal wieder die Tour de France in Deutschland gestartet. Wie hast du das erlebt? War Düsseldorf ein würdiger Gastgeber?
Ja, würdig auf jeden Fall. Also es war top organisiert, das muss man sagen. Da stehen sie jetzt irgendwie französischen oder belgischen, holländischen Grand Depart-Städten der letzten Jahre in nichts nach. Auch das Publikum war super drauf. Es waren auch trotz des wirklich, wirklich miesen Wetters ziemlich viele Leute an der Strecke. Man muss aber sagen, dass ja die Stadt an sich nicht so richtig mitgezogen hat. Also da bin ich jetzt aus zum Beispiel aus Utrecht vom letzten Jahr oder auch Rotterdam als Grand Depart-Stadt, da habe ich viel mehr erlebt. Also da wurde so der ganze Hafen geschmückt, der ganze Bahnhof wurde die Fassade außen mit Fahrrädern behangen und so. Das war in Düsseldorf nicht so prominent. Also wenn man da am Hauptbahnhof angekommen ist, hat man erstmal nicht wahrgenommen. Dann irgendwann in der Haupthalle steht da in der Ecke so ein aufblasbares Infozelt ganz verloren, war aber jedes Mal, wenn ich da war, war es geschlossen. Ja, die ganze Stadt war nicht so im Fieber, wie man das von anderen Grand Depart-Städten kennt in den letzten Jahren. Trotzdem war es ein Riesenfest natürlich. Ich glaube, den Zuschauern war trotz des miesen Wetters richtig viel geboten. Ich meine, man hat die Königsallee, die wichtigste Straße der Stadt, gesperrt fürs Zeitfahren. Ein würdiger Auftakt war es auf jeden Fall.
Aber wir sind keine Radsportnation.
Offensichtlich nicht. Zumindest nicht so wie die Nachbarn, aber das kommt vielleicht noch. Vielleicht
Nordrhein-Westfalen ist,
ja
so ist keine Radsportnation, trotz Rolf Alltag. Bevor wir hier weiter lustige Theorien spinnen, du hast eine Karte bekommen, doch noch, für das Kraftwerk Open Air. Wie war denn das?
Ja, das war super. Also das ist natürlich auch ein Riesending, irgendwie Kraftwerk und Tour de France, da gibt es eine Verbindung. Kraftwerk kommt aus Düsseldorf und ja, das war großartig. Und also das Wetter wurde dann auch besser, der Himmel riss auf und die Sonnenstrahlen, die letzten des Tages, konnte das Publikum da genießen. Und ja, das war natürlich ein ganz großartiges Rahmenprogramm und auch ein modernes und junges Rahmenprogramm, was dem da einfach nochmal richtig gut getan hat. Es war richtig gut besucht, wobei ich nicht weiß, wie viele Karten sie wirklich verkauft haben, weil ich verdammt viele aus dem Tour de France-Tross da im Publikum gesehen habe, die wahrscheinlich über Umwege irgendwie an so Karten gekommen sind. Ich habe mir eine offiziell gekauft und ja, deswegen weiß ich nicht so richtig, was die wirklichen Zuschauer und Fans davon hatten oder ob das einfach so ein Rahmenprogramm für geladene Gäste war, was davon mehr zutrifft. Aber ja, trotzdem, das Konzert war gut, es ging über 2 Stunden. Auch eine prominente Vorband mit R und ja, das war schon ein tolles Rahmenprogramm.
Stichwort Radsportnation nochmal. Mit dem Grand Depart in Düsseldorf ist ja auch die Hoffnung verknüpft gewesen, dass das Großereignis wieder so ein bisschen den Straßenradsport tatsächlich in Deutschland irgendwie pusht. Würdest du sagen, das hat funktioniert, trotz des schlechten Wetters?
Ich glaube, das kann man jetzt noch gar nicht so sagen. Und das ist ja auch eine Entwicklung, die sich irgendwie über mehrere Jahre hinzieht, die auch schon vor mehreren Jahren losgegangen ist, als so die junge Fahrergeneration, wie man so gern bezeichnet, rund um Tony Martin, Marcel Kittel, John Degenkolb und so weiter, so langsam anfing, Erfolge einzufahren. Ich glaube, da fing diese Entwicklung an. Die Begeisterung in Deutschland wird immer größer. Das könnte jetzt schon nochmal so einen richtigen Schub geben. Ich mag das jetzt aber mal noch nicht so beurteilen, weil ich bin so ein bisschen, naja, nicht desillusioniert, aber ich würde so meine Erwartungen ein bisschen zurückfahren, nachdem ich gesehen habe, wie die Stadt im Vergleich zu anderen Grand Depart-Städten so mitgefiebert hat. Da fehlte einfach noch so ein bisschen der Drive. Aber klar, es gab trotzdem viele Fans an der Strecke, auch viele Fans, die da noch mitgereist sind, weil es sich angeboten hat, an der französischen Ostküste Richtung Süden noch ein Stück an der deutschen Grenze lang zu fahren. Da haben wir auch noch einige gesehen, die da noch ein paar Etappen mitgereist sind. Und ich glaube schon, dass das einen Schub geben kann. Wie groß der ist, dass es wieder so wird, wie wir es mal in den 90ern hatten, das bezweifle ich mal noch. Aber das muss man ein bisschen noch abwarten.
Ja, im nächsten Jahr kommt ja dann auch die Deutschland-Tour wieder zurück. Also vielleicht ist es ja ein bisschen so wie so ein Schwungrad. Ja,
was jetzt für 4 Etappen oder irgendwie sowas, ne? Irgendwie ganz ja, klein und mini. Aber ja, es gibt, ja.
Wer weiß. Mhm.
Ja, also Gerolf ist optimistisch, höre ich daraus.
Ja, ich bin schon auch optimistisch, aber ja, wie gesagt, so das Schwungrad ist, glaube ich, ein gutes Stichwort. Das braucht ganz schön viel Energie, bis man das wieder hinkriegt. Was Deutschland halt fehlt, ist halt so irgendwie so ein richtiger Star und so ein Gesamtklassementfahrer, der die Tour de France gewinnen könnte. Deutschland ist ja eine Nation, die sich gerne an solchen Menschen aufhängt und Jan Ulrich ist da ein gutes Beispiel, aber auch so Boris Becker oder Michael Schumacher. Solche Leute gibt es im Moment nicht. Also es gibt verdammt gute Sprinter, die auch Chancen haben, wirklich das grüne Trikot mitzunehmen. Aber Bergfahrer oder Klassementfahrer, da haben wir schon zwar ein ganz gutes Niveau, aber keins für die Spitze. Und vielleicht ist es das, was noch fehlt, um da die Rakete zu zünden.
Sind wir bei einem sehr interessanten Thema, da muss ich jetzt doch noch einmal nachfragen, ja. Denn gerade auch, ja, geht es mir um diesen Umgang in Deutschland, wenn es dann so eine Person gibt, damit. Was hältst du denn davon, dass da einerseits bei der Teampräsentation Leute sprechen, die in den 90er Jahren dabei waren, die beim Festina-Skandal dabei waren und dass da Leute wie Aldag in Funktion sind, die also alle auch verstrickt sind in die ganzen Doping-Sachen, selber gedopt haben und dann Leute wie Jan Ulrich 20 Jahre nach seinem Toursieg, dass die halt nicht mal nach Düsseldorf eingeladen würden, dass der dann irgendwie am nächsten Tag da in Kirchenbräuch, Grevenbräuch, man sehe mir nach, dass ich den Namen jetzt nicht gerade passend habe. Aber
ja, dadurch hat der Ort aber Berühmtheit erlangt. Klar, das ist völlig unverständlich. Also auch so ein Richard Véran springt da rum und kommentiert da, glaube ich, für Eurosport in Frankreich. Michael Rasmussen läuft rum als Journalist akkreditiert und arbeitet für eine dänische Zeitung. Ja, da sind so viele Leute unterwegs, die genau zur gleichen Generation gehören. Und auf der anderen Seite, weiß ich nicht, gibt es so Persona non grata. Ja? Also Lance Armstrong, dem man seine kompletten Tour de France-Sieger aberkannt hat, den man da nicht mehr sehen will. Und auch Jan Ulrich.
Der macht jetzt einen Podcast übrigens, ne, Lance Armstrong.
Ja.
Aber nochmal ganz anders.
Alle machen jetzt Podcasts. Aber warum schafft man es dann nicht, Jan Ulrich da auch hinzukriegen?
Das ist eine gute Frage, die ich dir nicht beantworten kann. Ich kenne die Gründe nicht. Man kann irgendwie nur spekulieren, so, warum er da nicht eingeladen wird. Also es gibt genügend andere Leute, die genauso mit ihrer Vergangenheit nicht aufgeräumt haben.
Vielleicht, weil er keinen Podcast macht.
Vielleicht, weil er keinen Podcast macht. Also das kann man kritisieren, wie die Fahrer selbst mit ihrer Vergangenheit umgehen und so und dass sie das alles für völlig normal halten und sich da irgendwie keiner Schuld bewusst sind. Das kann man natürlich kritisieren. Aber dann muss man irgendwie mit allen auch gleich umgehen. Es kann da irgendwie nicht sein, dass dort die einen Leute gefeiert werden und hofiert werden und andere in irgendeinem Autohaus, in einem westfälischen Kaff, Entschuldigung, an der Strecke stehen, im Regen und kurz klatschen dürfen. Das ist, ja, muss man sagen, leider arm und hätte man sich anders gewünscht, auf jeden Fall.
Die Tour de France ist in diesem Jahr in Düsseldorf am Rhein losgegangen. Über Belgien, Luxemburg bis nach Frankreich hat sie Jens Klötzer vom Tourmagazin mitgenommen. In Vittel ist er abgereist mit zwei Weltstars des Radsports und wir haben über all das mit ihm gesprochen. Wir sagen vielen Dank nach München und Jens, erhol dich gut von den Strapazen.
Ja, danke schön. Dann bis bald wieder.
Jo, ciao.
Tschüss.
Tschüss, danke schön.
Ob das mit der Disqualifikation eine gute Entscheidung für die Tour gewesen ist, kann man bezweifeln.
Mindestens eine gute Entscheidung gibt es aber an dieser Stelle, nämlich Nina und Tim, die haben was gemacht aus Haltern am See, was wir sehr schätzen.
Ja, sie sind um die Ostsee gefahren.
Unsere Ausfahrt des Monats.
Antritt. Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die Bike-Experten.
Hier ist der Antritt auf Detektor FM mit der nächsten Ausfahrt des Monats. Wir sind wie immer auf der Jagd nach guten Fahrradgeschichten und wollen wissen, wo und wie ihr so unterwegs seid.
Und in dieser Ausgabe sprechen wir mit Nina und Tim aus Haltern am See, denn die sind zusammen auf eine große Fahrradreise gegangen. Sie sind auf der Eurovelo 10 Radroute einmal um die Ostsee gefahren und wir wollen natürlich erfahren, wie es war. Sagen Hallo Nina, Hallo Tim.
Hallo.
Hallo.
Einmal um die Ostsee auf zwei Rädern, das klingt schon mal nach einer guten Idee, jedenfalls für uns. Bei euch gibt es aber noch einen speziellen Anlass, denn ihr habt die Tour als Hochzeitsreise unternommen. Wie seid ihr denn darauf gekommen? Normalerweise geht es da irgendwie in die Karibik oder so.
Ja, das stimmt. Hört sich erstmal verrückt an, war es auch ein bisschen. Wir hatten in der Vergangenheit schon mal Fahrradurlaube gemacht. Die fanden allerdings in Deutschland statt. Die gingen dann so ein bis zwei Wochen. Und das hat uns immer echt gut gefallen. Und dann dachten wir, Hochzeitsreise, da muss was ganz Besonderes gemacht werden. Und unsere Hochzeit war auch so ein bisschen nach dem Thema Fahrrad ausgerichtet. Und da hatten quasi alle von uns erwartet, dass wir dann auch tatsächlich einen Fahrradurlaub machen als Hochzeitsreise. Und dann kam es so.
Und wie seid ihr auf diese Route gekommen, auf Eurovelo 10 und so Baltikum, Ostsee?
Eigentlich ganz witzig. Also wir hatten dazu mal einen Radiobeitrag gehört und irgendwann später fiel mir das wieder ein. Wir waren nämlich, ich glaube, 2013 mal im Baltikum gewesen und hatten im Anflug auf den Flughafen gesehen, wie schön waldig und wie schön das mit der Ostsee ist und dachten, das wäre eigentlich eine schöne Region, um die mal mit dem Fahrrad zu erkunden. Eigentlich ganz schön naiv im Nachhinein, weil ich sag mal, die Fahrradtauglichkeit eines Landes kann man aus dem Flugzeug denkbar schlecht beurteilen. Aber trotzdem hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Ja.
Wie lange seid ihr denn insgesamt unterwegs gewesen, obwohl ihr nicht vorher genau wusstet, wie gut die Strecke geeignet ist?
Wir hatten uns dafür ein Zeitfenster von 8 Wochen vorgenommen und es waren in Summe dann, glaube ich, auch 58 Tage.
Ja, ich glaube genau, 59 Tage in Summe sind wir gefahren. Und 50 Tage sind wir dann tatsächlich mit dem Rad unterwegs gewesen, ja.
Und jetzt die herausfordernde Frage, jedenfalls herausfordernd in dem Sinne, dass man sie wahrscheinlich gar nicht so knapp beantworten kann, aber wir versuchen es mal. Wie war's denn?
Gut.
Ja, knappe Antwort. Sehr schön. Also unheimlich vielseitig. Ich glaube, man hat selten die Gelegenheit, so viele Länder, unterschiedliche Kulturen in doch einer recht kurzen Zeitdauer sich anzuschauen und zu erleben und dabei eigentlich die ganze Zeit das Meer an seiner Seite zu wissen. Also es war unheimlich vielseitig und ja, einfach toll.
Mir hat besonders gut auch gefallen, dass man mit den Menschen so leicht und gut in Kontakt kam. Und ja, dass man die Länder ganz anders kennengelernt hat, als wenn man mit dem Auto unterwegs ist, dadurch, dass man halt die Natur auch viel besser erlebt vom Rad aus und öfters mal anhält, nach dem Weg schaut und da ist eigentlich immer jemand, der einem helfen kann und so kommt man leicht ins Gespräch und wir hatten dann ja auch bei Einheimischen übernachtet, hatten also viele verschiedene Übernachtungsmöglichkeiten genutzt und das ist natürlich auch toll, um in die Kultur und Länder einzutauchen.
Stichwort Kultur und Länder, da kommt ja bei so Reiseformaten immer die Frage, gibt es einen Geheimtipp? Also gibt es einen Ort, wo ihr sagt, das hätten wir vorher nicht gedacht, dass es da so schön oder so interessant ist?
Puh.
Hm.
schwierige Frage. Ich glaube, die lässt sich gar nicht kurz beantworten. Also wir sind auch schon gefragt worden, was sei denn letztes Highlight eigentlich der ganzen Reise? Und ich glaube, den Geheimtrip gibt es eigentlich gar nicht. Also sich einlassen auf neue Situationen, völlig vorurteilsfrei irgendwo rangehen, da kann man, glaube ich, überall eine schöne, tolle Erfahrung mitmachen. Also wir waren beispielsweise in Kaliningrad, waren vorher noch nie in Russland gewesen und das war für uns dann doch gänzlich neu und wir waren ziemlich überfordert, vor allem mit Kyrillisch und der russischen Sprache natürlich. Das war eine sehr interessante Erfahrung, wobei das jetzt, glaube ich, kein Geheimtipp für Fahrradfahrer ist. Also Fahrradinfrastruktur ist ja noch ganz am Anfang.
Ja,
aber gerade auch das kann ja manchmal ziemlich interessant sein. Und lange Reisen zu zweit, das sind ja auch immer so ein bisschen Beziehungstests. Hat denn alles funktioniert zwischen euch oder hat es auch mal gezwiebelt?
Also wir sind immer noch verheiratet.
Sehr schön.
Glücklich verheiratet. Ich denke, das kann ich jetzt so sagen. Und naja, wir hatten den Vorteil, dass wir solche Fahrradurlaube schon zu zweit gemacht haben. Natürlich jetzt keine 2 Monate, aber 2 Wochen sind wir schon mal mit dem Rad zusammen gefahren. Das heißt, wir wussten in etwa, wie der andere tickt und wir wussten auch, ob wir zusammen fahren können oder nicht. Und ja, also es hat echt super geklappt und ich fand auch schön, dass man sich in jeder Situation, egal ob brenzlig, ob jetzt der dritte Platten passiert ist oder aber ob man sich mit der Strecke verschätzt hatte, also wir konnten uns da immer aufeinander verlassen und wussten halt auch, egal was kommt, wir packen das irgendwie und das war dann doch eine echt schöne Erfahrung.
Das würde ich sogar nochmal unterstreichen wollen, also eigentlich hat die Radtour gerade nochmal gezeigt, ja, wie gut wir uns aufeinander verlassen können und ich würde sagen, die hat uns wirklich in der Beziehung nochmal nach vorne gebracht. Was heißt nicht, heißt, dass es vorher irgendwie schlecht war oder so, ganz und gar nicht, aber ja, da haben wir uns nochmal in den 8 Wochen nochmal intensiv kennengelernt. Ja. Intensiver als vorher schon.
Das klingt sehr gut. Jetzt mache ich es trotzdem noch mal kurz schwer. Kaliningrad habt ihr schon genannt. Nennt uns doch mal noch ein Beispiel, was besonders schön war, auch wenn es da vielleicht viele andere drumherum gab. Also gibt es so ein Erlebnis, wo ihr sagt, Mensch, das war einer der vielen Höhepunkte?
Mir fällt was ein und zwar sind wir ja im Uhrzeigersinn gefahren und kamen quasi aus Lettland Richtung Litauen. Und wir waren in Lettland wirklich gar keine Fahrradinfrastruktur gewohnt. Also es gab eigentlich quasi nur Autostraßen, die wir gefahren sind. Und umso überraschter waren wir, dass Litauen eigentlich durchgehend asphaltierte Radwege hatten. Die waren super ausgeschildert und selbst auf der Kurischen Nehrung, was landschaftlich sehr, sehr schön ist, das würde ich auch jedem empfehlen, der die Chance hat, das zu besichtigen, da mal lang zu fahren. Selbst da waren überall asphaltierte Radwege. Das war total überraschend, damit hätten wir niemals gerechnet. Und hat für uns eigentlich deutlich gemacht, dass das vielleicht das fahrradfreundlichste Land in dem ganzen Urlaub war.
Ja, da war ich auch echt überrascht, wie gut das ausgebaut war alles.
Das klingt ja wirklich überraschend. Hätte ich auch nicht gedacht, dass gerade Litauen so ein Fahrradland ist. Ja. Ich höre da aus eurer Begeisterung auch raus, das war nicht die letzte Reise zu zweit, oder?
Definitiv nicht. Mein Chef hat heute noch gesagt, Frau Pieper, das hat während ihrer Abwesenheit so gut geklappt alles. Meinetwegen könnten Sie noch mal 2 Monate Urlaub machen.
Und zack, hat er Pech gehabt und du hast Urlaub eingereicht.
Dieses Jahr nicht, jetzt sind erstmal die Kollegen dran, aber ich denke, also ich würde es gerne nochmal machen, auf jeden Fall.
Und dann nochmal Eurovelo 10 oder gibt es andere Ziele, die bei euch noch auf dem Zettel stehen?
Ich glaube, das Gleiche nochmal, das würden wir, glaube ich, nicht machen. Es gibt noch viele interessante Ecken in der Erde, wo wir noch nicht waren. Also irgendwo Richtung Südamerika schwebt uns vielleicht nochmal vor. Das braucht dann aber, glaube ich, mehr Vorbereitung und intensivere Planung als jetzt Eurovelo 10. Da könnte man eigentlich ins Blaue hineinfahren und sich unterwegs kümmern, wo man denn schläft und wie man denn fährt. Ich glaube, Südamerika erfordert ein bisschen mehr Planungsaufwand.
Und einen Spanischkurs.
Ja, den auf jeden Fall.
Genau.
Nach der Hochzeit einmal um die Ostsee. Nina und Tim sind zusammen auf der Eurovelo 10 Radroute unterwegs gewesen und sie sind ein gutes Beispiel dafür, wie gut das ist, wenn man sich einfach mal in den Entdeckermodus begibt und sich überraschen lässt. Über ihre Erlebnisse in den Flitterwochen auf 2 Rädern haben sie mit uns gesprochen und wer mehr erfahren will, der kann auch alle Etappen auf eurovelo10blog.de nachlesen. Nina und Tim bekommen für diese Ausfahrt des Monats wie immer einen 50-Euro Gutschein von Rose und wir sagen Danke für diese Geschichte und wir wünschen eine wunderbare Zeit zusammen auf und neben dem Rad.
Ja, vielen Dank.
Dankeschön.
Never been able to read the words written down on the page. Could you write them on? Tell me when you go. Can I follow you? Tell me when you go.
So, das Baltikum kommt jetzt gleich mal auf die Liste bei mir. Da habe ich jetzt schon ein paar Mal gute Sachen drüber gehört. Muss ich endlich mal durchfahren.
Vor allen Dingen Litauen offenbar. Ich war noch nie in Litauen, ich gebe es an dieser Stelle zu.
Ich war auch noch nicht in Lettland.
Hier ist sie auf jeden Fall unsere Liste für diesen Monat erstmal. Deine Liste ist ja schon ein bisschen länger. Wir müssen uns jetzt erstmal auf das beschränken, was demnächst kommt. Kommendes Wochenende zum Beispiel am 8. und 9. Juli, wenn man den Podcast sehr, sehr pünktlich hört, macht der Mountainbike World Cup in Lenzerheide in der Schweiz Station. Cross Country und Downhill der Damen und Herren stehen natürlich auf dem Plan, Red Bull TV überträgt.
Und bis zum 23. Juli ist natürlich die Tour de France unterwegs. Die wird von ARD und Eurosport übertragen. Und wer aber nicht den ganzen Monat vorm Bildschirm hängen will, der oder die hat ja vielleicht Lust auf was leicht Extremes. Vom 14. bis 16. Juli gibt es den Super Berlin Express 747, ein sogenanntes Country Cat.
Country Cat, also ein Alley Cat, auch Schnitzeljagd genannt, übers Land oder wie musst du mir das vorstellen?
Genau, los geht's in Hamburg, dann bis zum Müggelsee im Osten Berlins. Dort muss ein Schatz gefunden werden und dann geht's wieder zurück nach Hamburg. 747 Kilometer sind das zusammen, 70 Stunden hat man Zeit. Infos gibt's auf Facebook unter Super Berlin Express 747.
Das ist schon sehr ambitioniert, wie ich persönlich finde. Mir persönlich wäre es auch ein bisschen zu weit und zu lang, aber man kann sich ja vielleicht auch einfach so an den Müggelsee hauen, dort lesen und verschwitzten Gestalten zuschauen, die 747 Kilometer fahren und aus Hamburg kommen. Kann ja jeder selber entscheiden.
Ja, das ist natürlich der Königsweg, an den See legen.
Was mir aufgefallen ist, Gerolf, wir haben noch gar nicht gesagt, wie man mitmachen kann bei der Ausfahrt des Monats. Sollten wir natürlich an dieser Stelle tun. Man kann uns einfach eine Mail schreiben an antritt@detektor.fm oder unsere Apps runterladen für Android und iOS und dort direkt unter Mitmachen uns was schicken. Beide Wege sind möglich. Wir freuen uns auch über Lob oder Kritik, auch an antritt@detektor.fm oder auch übrigens in der Facebook-Gruppe. Es gibt auch für Antritt eine eigene Facebook-Seite, den kann man auch folgen, kann uns auch dort irgendwie was schreiben, eine Nachricht hinterlassen. Die Musik dieser Sendung, das sollte auch noch gesagt werden, gibt es in unserer Spotify-Playlist, die extra für Antritt angelegt worden ist. Und das war es jetzt, glaube ich, an wichtigen Dingen, die wir noch loswerden müssen, oder?
Genau, und ich vertraue unseren Hörerinnen und Hörern auch, dass sie das inzwischen verstanden haben mit dieser App.
Ja, aber es gibt auch immer wieder neue Hörer. Das ist ja das Gute.
Das stimmt, da hast du recht. Das ist sehr schön und damit hast du mich schachmatt gesetzt.
Zack, und damit ist Game Over. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören da draußen. Vielen Dank, Gerolf. Ich bin raus. Tschüss.
Und ich bin's dann auch bald wieder. Ich werde mich auch nochmal an den See hauen. Und naja, ihr seid ja alle schlau genug. Ihr werdet es genauso machen. Viel Spaß dabei. Bis zum August.
Antritt. Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die Bike-Experten.